Sie können Markus 2 aufschlagen, da steht unser heutiger Predigtext. Markus 2, 1 bis 12. Nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es ward kund, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er predigte ihnen das Wort. Und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von Vieren getragen. Da sie ihn nicht konnten zu ihm bringen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, machten eine Öffnung und ließen das Bett hernieder, darin der Gichtbrüchige lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Waren aber etliche Schriftgelehrten, die saßen all da und dachten in ihrem Herzen: Wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Was denket ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Stehe auf, nimm dein Bett und wandle? Auf dass ihr aber wisst, dass des Menschensohn Vollmacht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor allen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen. Als Jesus sah, dass die vier Leute, oder vielleicht der Gichtbrüchige, dieser Gelähmte, mit eingeschlossen, er sie vielleicht auch gebeten hat: Ja, wenn das so ist, wenn ihr solch ein Vertrauen zu Jesus habt, dann bringt mich zu ihm. Dass diese Leute, vier oder fünf, Vertrauen zu Jesus hatten. Die vier Träger haben sicher zu dem Gelähmten gesagt: Du, dir kann geholfen werden. Du musst dich nicht einfach abfinden damit, dass du bewegungslos hier liegen musst. Du sollst wieder auf die Füße gestellt werden. Und wir wissen, wo du Hilfe kriegen kannst. Wir wollen dich hinbringen. Wir wollen dir nicht nur sagen, wo Hilfe ist, sondern wir wollen dich hinbringen. Und vielleicht hat dann der Gelähmte Hoffnung bekommen und sich deshalb hinbringen lassen. Gut, wenn man solche Freunde hat, die einem sagen können, wo Hilfe ist. Noch besser, wenn man selber anderen solch ein Freund sein kann, der anderen den Weg zeigt, wo für ihn Hilfe ist, wo sein Leben auf die Füße kommen kann, wo er lernen kann zu laufen, zu gehen, sein Leben wieder richtig zu leben, so wie es eigentlich gedacht ist. Gut, wer einen Freund hat, der Glauben hat für andere. Gut, wer solch ein Freund ist, der Glauben hat für andere. Bei dem Jesus Glauben sieht für andere. Wir hörten vom Altar, dass da Jünger waren und sie konnten nicht helfen. Obwohl ihnen die Kraft Jesu zur Verfügung stand, konnten sie nicht helfen. Warum? Weil sie Jesus nicht vertrauten. Und da waren sie nutzlos für ihre Umwelt. Sind wir nutzlos für unsere Umwelt? Oder sind wir Menschen, die Glauben haben für andere, bei denen Jesus Glauben sieht? Einer anderen Begebenheit heißt es auch, Jesus konnte an diesem Ort nichts tun wegen ihres Unglaubens. Es liegt nicht an der Macht Jesu, dass er nicht könnte, sondern er erwartet offenbar, dass wir uns an ihn wenden.
Und man kann sich sogar stellvertretend für andere an ihn wenden.
Man kann anderen im Glauben vorausgehen. Wie zeigt sich solcher Glaube? Jesus hat den Glauben gesehen. Ja, er macht sich bemerkbar, solch ein Glaube für andere. Vier Dinge möchte ich nennen, die hier deutlich werden. Das erste, Glaube für andere scheut nicht die Mühen, die damit verbunden sind. Der Gelähmte war schwer. Die mussten schon ihre Kraft zusammennehmen und sich anstrengen. Glauben zu beweisen für andere erfordert Zeiteinsatz. Vielleicht hatten sie Arbeitsausfall, Lohnausfall in dieser Zeit. Sich einzusetzen für andere zu beten, andere zu besuchen, erfordert Zeit, ist anstrengend, ist Arbeit. Geht nicht so nebenbei mal. Man kann Leute vertrösten, das kann man nebenbei. Aber nicht Leute zu Jesus bringen, nebenbei. Es ist mit Mühe verbunden. Und wer diesen Einsatz scheut, kann nicht solch ein Freund für andere sein. Es erfordert Zeit und Mühe, sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Konkrete Schritte mit ihm zu gehen. Seelsorge ist anstrengend. Seelsorgerlicher Mensch zu sein, anstrengend. Scheuen wir deshalb diese Mühe? Nein, Jesus will doch helfen und kann helfen. Und dieses Ziel, dass er mächtig ist zu helfen, sollte das nicht auch Mühe der Mühe wert sein? Es gibt natürlich auch Bemühungen ohne Glauben, dass man einem anderen helfen will und alles Mögliche in Bewegung setzt, aber nicht aus dem Glauben Jesus gegenüber, nicht aus dem Vertrauen ihm gegenüber, dass Jesus ihm helfen kann in seinen eigentlichen Fragen. Und dann wird man ihn beruhigen, dann wird man sagen, nun nimm das nicht so tragisch, es wird schon wieder. Dann wird man ihn vielleicht bemitleiden. Aber das ist nicht dieser seelsorgerliche Einsatz. Da trägt man ihn ja nicht zu Jesus, sondern bringt man ihn auf einen Irrweg, auf dem ihm nicht geholfen werden kann. Das Erste, seelsorgerliche Menschen, Menschen, die Glauben haben für andere, scheuen die Mühen nicht. Das Zweite, sie lassen sich durch Hindernisse und Enttäuschungen nicht abhalten. Als diese vier ankamen mit ihrem Gelähmten, konnten sie nicht zu Jesus. Da standen Menschen im Weg, sogar vor dem Haus. Sie konnten überhaupt nicht in das Haus rein. Vielleicht waren es fromme Menschen, die da im Weg standen. Die Pharisäer, die saßen, die hatten die besten Plätze gekriegt. Das kann sein, dass fromme Menschen im Weg stehen. Dass vielleicht Menschen aus der eigenen Familie des Betreffenden im Weg stehen. Lassen wir uns dann entmutigen und kehren um und sagen, naja, kann ich auch nicht helfen. Wenn die nicht helfen, die hätten doch eigentlich die Aufgabe zu helfen. Ich kann nicht helfen. Sie lassen sich nicht entmutigen. Sie finden einen anderen Weg. Sie gehen in der Außentreppe auf das Dach des Hauses und buddeln das auf. Die Bedingungen für Seelsorge sind selten ideal. Es ist selten so, Leute gleich sagen, ja, gut, hilf mir, und dass man gleich ohne Schwierigkeiten zum Ziel kommt, sind selten ideal. Auch wenn Schwierigkeiten, auch wenn Hindernisse auftauchen, durch Menschen oder durch andere Dinge, dass wir doch im Vertrauen weitergehen. Jesus sah ihr Vertrauen, das sich nicht enttäuschen ließ, durch Menschen, die in die Quere kamen oder andere Hindernisse.
Und sie scheuten auch nicht die Kosten. Ich denke mir, dass da Kosten entstanden sind, als sie das Dach aufgebuddelt haben. Wir müssen uns fragen, ob nicht vielleicht materielle Dinge bei uns rangieren vor den Menschen. Ob wir wirklich das Heil und das Wohl des anderen Menschen höher achten als materielle Dinge. Fragen, wer soll das bezahlen? Das war für die Freunde hier keine Frage. Und darin können sie uns ein Vorbild sein. Und noch etwas. Viertes, sie schließen sich zusammen. Ein Einzelner, ja, vielleicht hätte er sich schon schlapp geschleppt mit dem Gelähmten, bis er überhaupt zum Haus gekommen wäre. Vielleicht hätte er unterwegs schon abgedreht. So konnte einer den anderen ermutigen, jetzt eben nicht nach Hause zu gehen, als die Schwierigkeiten auftauchten. So konnte der eine mit anpacken bei dem anderen. Es waren vier. Es ist schön, dass es in unserer Gemeinde Gebetskreise gibt, die sich zusammentun, seelsorgerlich beten wollen für andere. Das brauchen wir mehr denn je. Manche gute Ansätze, mancher Glaube für andere ist entmutigt worden, weil wir uns nicht zusammengetan haben mit anderen und miteinander gebetet haben für andere, sie zu Jesus gebetet haben, miteinander dann überlegt haben, was können wir tun, und miteinander die Verantwortung für andere übernommen. Es ist gut, sich zu solch einem Freundeskreis zusammenzutun. Wer Jesus Christus kennt und wer weiß, dass bei ihm Hilfe ist, der sollte sich zusammentun mit anderen und seelsorgerlich beten für andere. Die Verheißung nutzen, die Jesus dem Gebet der zwei oder drei gegeben hat. Auch Jesus hat die Leute zu zweit gesandt, nicht umsonst. Ich glaube, bei uns ist noch zu viel Einzelaktion. Vielleicht auch aus einem gewissen Stolz heraus, könnte das auch sein. Aber da wächst nichts, da wird nichts Bleibendes. Stolze wird Jesus nicht noch in ihrem Stolz bestärken. Ist das ein Ziel? Ermutigt sie, diese Gruppe hier, die von vier Leuten, für andere so einzutreten? Und das, was sie mit Jesus Christus erlebt haben und das, was sie von ihm wissen und dieses Vertrauen, jetzt in Jesus zu setzen, auch für andere. Und sich durch Enttäuschungen nicht entmutigen zu lassen. Wir haben in der zurückliegenden Zeit an diesem konkreten Punkt Enttäuschungen und Ermutigung. Aber Jesus kann helfen, wenn wir nur treuer sind. Und jetzt ist ja die Reaktion von Jesus ganz erstaunlich. Er sagt nicht, nachdem der Lähm da gerieselt ist und der Gelähmte vor ihm liegt, sei geheilt. Sondern er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Kein Mensch hat von Sünde gesprochen. Kein Mensch hat das als dieses eigentliche Problem gesehen. Und Jesus sieht das offenbar als das Problem Nummer eins, was zuallererst gelöst werden muss, was geklärt werden muss. Das Problem der Sünde. Denn nicht die Gesundheit, sondern das bereinigte Verhältnis zu Gott ist die Grundlage alles frohen Menschseins. Obwohl das zusammenwirkt, fängt Jesus da an, bei der Schuld. Dass wir uns nicht darum drücken, da anzufangen und uns da helfen zu lassen auch. Denn das ist der entscheidende Punkt, dass der Mensch ja nicht das Wesen Gottes widerspiegelt, wie er eigentlich soll. Und das ist nicht leicht zu nehmen, sondern wenn der Mensch auf eigene Faust lebt und das Geschöpf Gottes verkorkst, dann ist das Schuld. Und dann kann der Mensch nicht Anschluss haben an Gott. Dann kann er nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Gott duldet in seiner Gegenwart keine Schuld, denn er ist heilig und rein. Und die Schuld verdirbt unser Miteinanderleben. Die Schuld ist die Grundlage, dass unser Leben so voller Misstrauen ist untereinander. Die Schuld ist die Grundlage für das Verkorkste. Und deshalb fängt Jesus da an. Und jetzt murren die Leute ja und sagen, wie leichtfertig gehst du damit um? Schuld kannst du doch nicht vergeben. Schuld kann doch nur Gott vergeben. Sie wissen nicht, dass Jesus allein der ist, der Schuld vergeben kann, weil er Gottes Sohn ist, weil er Gott ist. Auch heute ist der gleiche Einwand wie damals noch in vieler Munde. Wir sagen, Schuld vergeben, das gibt es überhaupt nicht. Ich kann versuchen, in Zukunft besser zu leben. Ich kann versuchen, manches wieder gut zu machen. Vergebung kann es gar nicht geben. Das wäre ja viel zu einfach, wenn die Schuld wirklich durchgestrichen würde und abgenommen würde. Nein, nein. Dann könnte ja jeder tun und lassen, was er will. Und was für Einwände dann kommen. Wenn das stimmen würde, das wäre scheußlich. Dann könnte die Vergangenheit von keinem von uns in Ordnung kommen. Denn wie wir uns auch anstrengen, wir können die Vergangenheit nicht ändern. Auch wenn wir hingehen und uns entschuldigen bei dem anderen, haben wir damit die Vergangenheit nicht aus der Welt geschafft. Wir haben uns dazu gestellt und wollen die Auswirkungen nicht weiterlaufen lassen. Ein Glück, dass es Vergebung der Schuld gibt. Und ein Glück, dass es nicht so ist, dass wir ein Übermaß an guten Werken tun müssen, um Schuld aus der Vergangenheit aufzuwiegen. Das ist alles Unfug, das geht gar nicht. Weil Jesus das weiß, ist er Mensch geworden. Ist er für uns, der Gerechte, ans Kreuz gegangen. Für uns, die Ungerechten. Und deshalb ist er allein der, der Vergangenheit durchstreichen kann. Bist du gewiss, dass deine Schuld vergeben ist? Bist du gewiss, dass deine Gottlosigkeit vergeben ist? Oder sagst du, das kann man nicht wissen und gehst darüber hinweg? Wenn du das nicht weißt, dann rede einmal mit seelsorgerlichen Menschen. Dann sprich einen an. Und dann lass dir das entweder erklären oder frag noch einmal nach oder lass das nicht anstehen. Jesus will zu dir sagen, dir sind deine Sünden vergeben, dein Rücken ist frei. Dir kommt das alles zu gut, was ich am Kreuz getan habe. Dieses Großartige, dass er uns wieder mit sich verbindet und wir wieder Anschluss haben an die Kraftquelle, die Brunnenquelle des Heils, wie wir vorhin gesungen haben. Sprich mit jemandem, dass du da ganz gewiss bist, dass du weißt, wie du auch dieses fassen kannst, persönlich fassen kannst, dass Jesus für dich die Sünde getragen hat. Das ist das Entscheidende, das ist der entscheidende Punkt. Und als Jesus das Verhältnis dieses Menschen zu Gott in Ordnung gebracht hat, da löst er auch die Lähmung, damit der Mensch beweglich wird, damit der Mensch dann auf eigenen Füßen stehen kann und nicht nur nach Hause gehen kann, sondern auch ein Träger werden kann für andere. Der andere zu Jesus bringen kann, um ihm zu helfen, selber heil zu werden. Finde sich keiner von uns damit ab, dass er gelähmt ist, das christliche Leben zu leben. Nein. Bitte seelsorgerliche Menschen um Mithilfe. Sprich mit ihnen. Lass dich in deinen Schwierigkeiten von Jesus zurechtbringen. Vielleicht redet Jesus dann mit dir zuerst über etwas, von dem du meinst, es sei jetzt ganz zweitrangig und unwichtig und gehöre gar nicht dahin. Aber die Schwierigkeiten und die Lähmung unseres Lebens hängen manchmal an Dingen, wo wir sie gar nicht vermuten. Vielleicht spricht Jesus zuerst mit dir über Schuld und macht dir seine Vergebung gewiss. Du darfst frei werden von Dingen, die dich binden, von Dingen, die dich lähmen, sodass du wieder laufen lernen kannst. Die Frage, die hier aus diesem Bibeltext herauskommt, ist: Bist du einer, der laufen kann, der ein Freund sein kann für andere? Wenn du sagst nein, dann wende dich an seelsorgerliche Menschen. Dann suche solche Freunde, damit du dich freuen kannst, damit du einer wirst, der andere seelsorgerlich tragen kann. Und dass wir das nicht vergessen, dass sich seelsorgerliche Menschen zusammenschließen und miteinander andere tragen. Amen.